Ein gewisser Professor war als ein besonders verstreuter Professor bekannt. Der war in seinem Fach, also wirklich der totale Experte, kannte sich bestens aus, seine Forschung hat neue Bahnen geebnet, aber wenn es um alles andere ging, war sein Kopf sonst irgendwo. Und eines Tages bereitete er sich darauf, in die Uni zu gehen, und seine Frau sagt zu ihm: Liebling, denk daran, heute ist Umzugstag. Nach der Arbeit kommst du nicht wieder hierher, sondern du gehst in die neue Wohnung. Ja, ja, alles klar, kein Problem. Ja, nach der Arbeit wird er nach Hause gehen, kam, wie es kommen musste. Der Mann geht in die alte Wohnung, macht die Tür auf, leer. Und denkt: Ah, wir sind heute umgezogen. Aber wohin? Gerade in dem Moment kommt ein Mädchen die Treppe hoch und er denkt: Oh, hier ist meine Chance. Entschuldigung, junge Dame, kannst du mir sagen, wo die Familie von Professor Schneider hingezogen ist? Ja, ja, Papa, Mama hat mich hergeschickt, um dich nach Hause zu holen. Nun, für alle, die letzten Sonntag hier waren, wenn ich meinen Predigttext für heute ansage, würdet ihr vielleicht denken, dass ich so ähnlich bin wie dieser Professor, dass ich vielleicht vergessen habe, dass ich gerade letzten Sonntag darüber gepredigt habe. Aber ich teste euer Gedächtnis ein bisschen. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich ein bisschen Hausaufgabe mitgegeben habe, habe gesagt: Bitte lest diesen Text nochmal selber durch. Guckt ihn euch an und guckt, ob euch irgendwas auffällt. Und ich meine, ich konnte nicht präziser werden, ohne es zu schnell zu verraten, aber ist euch etwas aufgefallen? Ich lunze schon in diese Richtung, weil ich schon vor dem Gottesdienst darüber angesprochen wurde und ich dachte: Ja, hat einer auf alle Fälle gefunden. Simon?
Du hast ja einen Vers nicht bearbeitet.
Ja.
Vers 21, vergessen.
Vergessen? Das sei dahingestellt. Also, ich habe letzten Sonntag über Epheser 5, 22 bis 33 gepredigt. Aber dabei habe ich gemogelt, weil ich habe den Vers 21 unterschlagen. Nun, es hätte euch auffallen können, wenn ihr euch den Text anschaut, weil in fast allen deutschen Übersetzungen findet man, dass es so eine Abschnittsüberschrift gibt vor dem Vers 21. Ich muss dazu sagen, in den meisten englischen Übersetzungen kommt diese Überschrift zwischen 21 und 22. Da habe ich mehrfach Leuten gesagt: Streich das durch. Man darf die nicht voneinander trennen. Und ich möchte diesen gesamten Text jetzt nochmal lesen. Aber letzte Woche fehlte dieser erste Vers, was ich heute mitlesen werde. Ich lese Epheser 5, ab Vers 21. Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn Christus. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen in allem den Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Was euch angeht, so liebe jeder von euch seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann. Ich habe letzte Woche schon gesagt, also letzte zwei Sonntage, bevor ich in Urlaub fahre, also morgen verlasse ich Deutschland für die nächsten Wochen. Ich kann so einen ganz kontroversen Text hier nehmen, die ganze Welt in Aufregung versetzen, dann verschwinde ich hier. Es scheint mich ein bisschen aus der Verantwortung zu stehlen. Aber ich denke, es ist so wichtig, dass wir solche Texte anschauen und ehrlich betrachten, was die uns sagen wollen, und dass wir manche Missbrauch, was es durchaus in der Vergangenheit gegeben hat und auch heute noch gibt, ausräumen. Zum Beispiel, ich habe es direkt gesagt, ich habe diesen Vers 21 unterschlagen. Es ist interessant, weil in dem griechischen Text 21, 22 und 23 sind ein Satz. Also sie sind nicht mal grammatikalisch in dem Sinn voneinander getrennt. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir sehen, was hier gesagt werden soll. Paulus sagt in diesem ganzen Text, wir sind aufgefordert, einander im Dienst zu übertreffen. Das ist die Aufforderung, die wir immer wieder finden. Ja, es heißt, ihr Frauen ordnet euch eure Männer unter, aber es sagt den Männern auch, ihr sollt eure Frauen lieben, wie Christus seine Kirche geliebt hat. Wie war das? Da brauchen wir bloß hier hinzuschauen. Es war eine aufopferungsvolle Liebe. Es war eine Liebe, die nicht sein eigenes gesucht hat, sondern das, was für den anderen notwendig und am besten war. Das ist die Liebe, die wir bringen sollen. Dieser Text fordert uns immer und immer wieder zu einem gegenseitigen Dienst auf. Und wenn wir das praktizieren, wenn wir das leben in unseren Beziehungen, speziell in der Ehebeziehung, worüber werden wir noch streiten? Wer den Abwasch machen darf? Wer dem anderen eine Massage geben darf? Wer die Windeln von dem Baby wechseln darf? Wenn wir gegenseitigen Dienst anstreben, wenn wir die Liebe, die Christus uns gegeben hat, uns gerade den Menschen, mit denen wir es am intimsten zu tun haben, zeigen, dann wird unser Leben ganz anders aussehen. Wenn Paulus über das Verhältnis zwischen Männern und Frauen spricht, versucht er nicht, hier irgendwelche Machtkämpfe anzuzetteln. Das können wir ganz gut auch so. Da brauchen wir keine Vorschläge von ihm. Sondern ganz im Gegenteil, er will, dass wir sehen, dass wir dazu aufgefordert sind, dass wir berufen sind, einander zu dienen, dass wir Christus immer ähnlicher werden sollen. Wenn man sich diesen Text durchliest, was zu den Frauen gesagt wird, was zu den Männern gesagt wird, wenn wir dem befolgen, was da steht, ahmen wir Christus nach. Er will, dass wir verstehen, was Jesus uns gelehrt hat. Wie war es zum Beispiel an dem letzten Abend, bevor Jesus gekreuzigt wurde? Die Jünger saßen zusammen um den Tisch schon und die haben sich darüber gestritten, wer unter ihnen der Größte ist. Also, ich stehe Jesus näher als du. Wir sind eigentlich ja viel enger, als du es mit ihm bist. Also, ich bin der Größte hier. Die haben sich gestritten darüber, wer hat das Sagen, wer ist der Große. Und was ist passiert? Jesus kommt rein und sagt, Klappe halten, ich bin der Größte hier, genug. Ist das passiert? Nein. Jesus kam rein, wahrscheinlich nur in einer Lendenschürze bekleidet, mit einem Schüssel Wasser in den Händen. Und er ging rum. Und er hat ihnen jeden Einzelnen die Füße gewaschen. Und falls du die Bedeutung dessen in der Zeit, in der Kultur nicht bewusst bist, Füße waschen war für den, der sozial am geringsten stand. Wenn ein Sklave da war, war es die Aufgabe des Sklaven, anderen die Füße zu waschen. Die Füße zu waschen war die geringste Arbeit überhaupt. Und Jesus kommt rein, während sie sich darüber streiten, wer der Größte ist. Und er wäscht ihnen alle die Füße. Und er hat sie aufgefordert, mach's mir nach. Wer der Größte sein will, der soll sich gering machen. Und wer vorne dran stehen will, der soll der Diener aller sein. Wir können von Jesus lernen, aber wenn wir von Jesus lernen, werden wir nicht irgendwelche Verse rauszupfen und sagen, hier habe ich jetzt meinen Knüppel, wo ich euch zeigen kann, was du zu tun hast. Sondern wir werden von ihm lernen, was es heißt zu dienen, was es heißt, unseren Nächsten wirklich zu lieben und für unseren Nächsten da zu sein. Das ist seine Aufforderung an uns, das ist sein Wunsch für uns. Und in Vers 32 sagt Paulus, dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Also Jesus macht diese Dinge nicht, also Paulus hat das auch nicht geschrieben, einfach um uns irgendein, wie ich meine Ehe überlebe oder irgendein Eheratgeber zu geben, sondern immer und immer wieder soll es darauf hinweisen, dass wir Christus ähnlicher werden sollen. Das ist eigentlich, was im Kern dieses Textes steht. Dass wir es anstreben sollen, Christus ähnlicher zu werden. Und das muss in unseren intimsten Beziehungen beginnen. Weil wenn es da nicht authentisch ist, wird es nirgendwo authentisch sein können. Wir sind aufgefordert, Christus ähnlicher zu werden. Das ist eigentlich die erste Aufforderung, die ganze Ausrichtung von diesem Text. Und dann geht er darauf ein, wie sich das in diesen Beziehungen widerspiegeln kann. Christ zu sein bedeutet, Nachfolger Jesu zu sein. Das bedeutet, wir lernen von ihm. Und wenn wir von ihm lernen, das wird unser Leben verändern und das wird das Leben deren um uns herum stark verändern. Nun, ich habe schon angedeutet, schon dadurch, dass das jetzt die zweite Predigt in Folge ist über denselben Text, ich könnte wirklich lange über diesen Text reden. Dummerweise muss ich schon um 14 Uhr am Bahnhof sein, von daher muss ich spätestens halb zwei Schluss machen hier. Von daher muss ich einfach ein bisschen abkürzen. Aber es sind verschiedene Dinge, die wir von diesem Text mitnehmen können und ich möchte ein paar davon noch benennen. Erstens, Christus muss die erste Priorität im Leben sein. Manche Leute wollen mich als Ketzer verbrennen, wenn ich sage, Christus soll auch höher stehen als deine Familie. Für viele Menschen ist das eigentlich unvorstellbar. Die Familie ist so wichtig. Wie kann es denn sein, dass ich Christus über meine Familie stellen kann? Lass mich das bitte kurz erklären, warum das so sein soll. Weil erstens, wenn wir Christen sein wollen, wenn wir als Christen leben wollen, dann heißt das, Jesus ist Herr. Er ist es, der das Sagen hat. Und es geht nicht, dass jemand anders auf derselben Stufe mit ihm steht. Jesus hat selber gesagt, ein Mensch kann keine zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen lieben und den anderen hassen oder umgekehrt. Aber wir können nicht zwei Herren dienen. Es kann nur einer da oben geben. Und es darf erst recht nicht sein, dass die Familie über Christus steht, dann ist er gar nicht mehr Herr. Dann haben wir ihn ausgehebelt und zu etwas weniger gemacht als das, was er ist. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man bedenkt, was in diesem Text nicht gesagt wird. Also wir müssen das richtig verstehen, was das für Folgen hat. Manche Leute denken, also wenn der Pastor sagt, dass ich Christus an erste Stelle stellen muss, dass ich nur noch in die Gemeinde gehen darf, dass ich mich an allen Gemeindeaktivitäten beteiligen soll. Natürlich als Pastor schlägt mein Herz höher, wenn ihr alle an allen Gemeindeaktivitäten beteiligt. Das macht mein Leben viel einfacher und es tut meinem Pastorenherz gut, aber Fakt ist, Christus als Herr zu haben, ist nicht gleichzusetzen mit in die Gemeinde gehen. Dein Christsein muss zwingend viel weiter hinausgehen über irgendwelche Gemeindeaktivitäten. Und Der Pastor sagt das nur mit schlatternden Beinen, aber es kann mitunter auch sein, dass du Gemeindeaktivitäten auslassen musst, um da zu sein, wo Christus dich gebrauchen will, um Menschenleben zu berühren und zu verändern. Christus an erster Stelle zu stellen, bedeutet, dass wir das hören, was er uns sagt, dass wir von ihm lernen und dass das in unseren Herzen wächst und dass das unser Leben, unser Lebenswandel, unser Denken verändert. Das hat Auswirkungen in allem, was wir tun. Gemeindeaktivitäten sind alles schön gut. Ich halte sie für überaus wertvoll. Ich wäre wahrscheinlich nicht Pastor geworden, wenn nicht. Es sind Dinge hier, die laufen, die uns ermutigen sollen, die uns aufbauen sollen, wo wir Gemeinschaft haben können. Aber lass dein Christsein bitte niemals auf die Gemeinde beschränkt sein. Sie muss viel, viel weitergehen. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir sagen, Jesus ist Herr, wenn ich sage, Jesus gehört an der ersten Stelle über allen anderen, bedeutet das viel, viel mehr als irgendwelche Gemeindeaktivitäten. Das hat mit der gesamten Prägung und Ausrichtung unseres gesamten Lebens zu tun. Wer hat das Sagen? Wer darf über mein Herz bestimmen? Mein Gebet ist, dass es Christus ist, der uns leitet. Es ist auch ganz wichtig an der Stelle, den Punkt will ich nicht auslassen, Christus an erster Stelle zu stellen, ermöglicht es uns, für unsere Familie noch sozusagen besser und mehr da zu sein. Ich bin vollkommen überzeugt, dass ich ein besserer Ehemann und besserer Vater sein kann, wenn Christus an erster Stelle steht. Denn es gibt Situation, es gibt Anliegen. Meine Frau ist nicht für meine Sünden gestorben. Es wäre auch ein bisschen viel verlangt. Meine Kinder können mir nicht Trost und Halt geben in allen Krisen des Lebens. Von welchem Menschen dürfte man das verlangen? Das ist zu viel. Das kann nur einer, der drüber steht. Und wenn Christus an der richtigen Stelle ist, wenn er an erster Stelle ist, dann werde ich das hören, was er mir sagt, wie ich als Ehemann sein soll, wie ich meiner Frau gegenüber auftreten soll, wie ich ihr begegnen soll. Und um ganz ehrlich zu sein, es wird anders sein, als was ich vielleicht von mir aus gemacht hätte. Ich kann ein besserer Ehemann und besserer Vater sein, wenn Christus an erster Stelle ist, weil ich dann nicht Dinge von meiner Familie erwarte, die sie niemals erfüllen könnten und weil ich ihm erlaube, mir zu sagen, wie ich als Ehemann und Vater sein soll. Und das gilt für alle anderen Beziehungen auch. Als Kind deiner Eltern, als Geschwister, all diese Dinge sollen von Christus geprägt sein. Christus soll unser Denken und unsere Ausrichtung bestimmen. Und an zweiter Stelle hinter Christus, jetzt jedenfalls für alle Eheleute, soll dein Ehepartner sein, nicht die Kinder. Was unser Text nicht sagt, ist bemerkenswert. Hier wird von den Schwiegereltern nichts gesagt. Von den Finanzen? Kein Wort. Von dem Job? Nichts da. Aber wenn man weiterliest nach diesem Text, es geht dann Kapitel 6 über, die ersten 4 Verse da reden von den Kindern. Also wird hier von dieser kleinsten Einheit der Familie gesprochen, Ehepartner und dann das Verhältnis zu den Kindern. Aber die Vergleiche sind interessant, wenn man einfach ein paar Zahlen nehmen will. Über die Kinder findet man 4 Verse. Über die Ehebeziehung findet man 13. Oder wenn man es noch weiter runterbrechen will, in dem griechischen Text sind für die Kinder 47 Worte und für die Ehe 196. Also, wir müssen erkennen, dass die Kinder niemals dafür missbraucht werden dürfen, um etwas zu ersetzen, was wir uns eigentlich von unserem Ehepartner wünschen. Das ist eine viel zu große Last, das ist eine viel zu große Bürde. Der Ehepartner soll an zweiter Stelle hinter Christus sein, danach die Kinder. Und auch an der Stelle bin ich völlig überzeugt, dass wenn wir unsere Ehe pflegen, dass das den Kindern gut tut. Nun, ich weiß, wir haben etliche Menschen hier, wessen Ehe gescheitert ist. Und das ist jetzt keine Haue auf euch. Bitte versteht das nicht falsch. Wir sind Menschen. Wir sind verletzlich und wir verletzten auch. Und leider kommt es immer wieder zu Brüchen in unserem Leben. Du sollst hören, ganz eindeutig und unmissverständlich, Jesus liebt dich, auch trotz allem Scheitern, was in deinem Leben geschehen sein mag. Und sein Wille für dich ist Heilung. Heilung und Wiederherstellung deines Herzens. Das ist sein Wille für dich. Er möchte, dass du nach vorne gehen kannst. Aber wir müssen alle verstehen, dass wenn wir mit Christus nach vorne gehen wollen, müssen wir auf sein Wort hören und was er zu uns sagt. Und wir dürfen nicht falsche Prioritäten in unserem Leben, in unseren Beziehungen stellen. Und da muss ich echt sagen, wenn du etwas Gutes für deine Kinder tun willst, tu etwas Gutes für deine Ehe. Weil das ist ein ganz wesentlicher Faktor für die Kinder. Und nebenbei, wenn du etwas Gutes für deine Finanzen tun willst, tu was Gutes für deine Ehe. Epheser 5 ist oft, ich würde sagen, missbraucht worden. Leute ziehen gern den Vers 22 heraus und benutzen sie als eine Keule. Vers 22, das ist, heißt, ihr Frauen ordnet euch euren Männer unter. Und viel zu oft ist das als eine Keule rausgenommen worden und natürlich gegen Frauen benutzt worden. Bum, bum, bum. Bleib auf deinem Platz. Um Machtkämpfe auszutragen. Dieser Text war niemals dafür gedacht, Machtstellungen zu verfestigen, außer dass Jesus die höchste Macht sein soll. Und dass wir als Menschen, Männer und Frauen, in unserem Umgang miteinander von Christus lernen sollten, dass wir seinem Beispiel folgen sollten, dass wir es lernen, was es heißt, unserem Nächsten zu dienen, dass wir es lernen, was es heißt, eine aufopferungsvolle Liebe zu leben. Und wie ich es letzte Woche auch gesagt habe, ich bin völlig überzeugt, wenn wir es lernen, was dieser Text uns wirklich sagt, wenn wir Männer, unsere Frauen es irgendwie lernen oder zumindest versuchen, unsere Frauen so zu lieben, wie Christus uns geliebt hat, dann werden wir keine Machtstreitigkeiten mehr haben. Die werden sich von alleine erledigen, wenn wir auf Christus hören und ihn an erste Stelle stellen. Ja, ich höre jetzt einfach auf. Aber ich möchte euch wirklich ermutigen, verlasst euch nicht nur auf das, was ich hier sage. Lest den Text durch, schaut euch an, was für eine Liebe Christus für seine Gemeinde hat, wie er uns einlädt, von ihm zu lernen und zu schauen, wie das unser Leben bereichern und verbessern kann. Und vielleicht schaust du das an und sagst, ich weiß gar nicht, wie das in meinem Leben umgesetzt werden soll. Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Wie sieht das konkret aus? Erster Schritt auf alle Fälle. Herr, hilf mir. Erleuchte mich. Zeig's mir, wie das aussieht. Aber dann schnall dich an, weil er hat so eine Angewohnheit, dieses Gebet zu beantworten. Und dann kommt es darauf an, dass wir darin leben, von Christus zu lernen. Ich möchte euch so sehr dazu ermutigen und ja, bitten und auffordern, auf Christus zu hören. Von ihm bekommen wir Hoffnung, von ihm bekommen wir neues Leben. Und durch ihn können unsere Beziehungen, auch unsere Ehen, immer wieder erneuert werden. Amen.